Welch ein schöner Gottesdienst. Letzte Woche der Taufgottesdienst, heute erster Advent. Die vierte Kerze wird ja wann angehen? Dieses Jahr an Heiligabend, das ist schon ein bisschen besonders. Genau. Gut, wir wollen ins Wort Gottes schauen. Ich habe nicht einen eigentlichen Adventstext gewählt, aber es geht auch um Licht. Tief gefallen, hell erleuchtet. Tief gefallen, hell erleuchtet. Wir hatten ja den Bartimäus, der die alte Jacke weggeschmissen hat. Wir hatten die Frau, wo wir uns gefragt haben, warum hat sie den Krug eigentlich da stehen lassen am Brunnen. Und heute geht es um einen Mann, der sehr tief gefallen ist und der sehr hell erleuchtet wurde. Naja, es ist kein Rätsel mehr. Apostelgeschichte 9, Vers 3 und 4. Zumindest die Bibelleser haben vielleicht eine Ahnung, um welchen Mann es geht. Es geht um Paulus oder wie er hier noch heißt, Saulus oder wie er hier genannt wird, Saul. Apostelgeschichte 9, Abvers 3. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Vielleicht der klassische Text für Bekehrung. Auf jeden Fall ein Text, der uns Einblick gibt in vielleicht die größte Erfahrung, die Paulus selber gemacht hat in seinem Leben und die ihn nachhaltigst verändert hat. Er stürzte tief zu Boden, weil ein sehr helles, ein grelles Licht ihn umgab. Vor 2 Wochen, da war ich unterwegs zu unserer Tochtergemeinde nach Aachen und habe dort gepredigt. Und die Straße war nass, die Autobahn war nass. Und die Sonne stand ja noch recht tief, wie das in dieser Jahreszeit ist. Und die Fahrbahn blendete mich. Also ich konnte noch gut fahren, aber ich bin rechte Spur, ein bisschen langsamer gefahren. Sonntags morgens sind ja nicht viele Autos auf der Straße. Aber ich merkte, weil ich eine Zeit lang so dieses Licht aufgenommen hatte, dass ich auf meinem Tacho nicht mehr so jedes Detail sehen konnte. So nicht mehr jede Kontrolllampe. So ich dachte, ups, das hat mich jetzt in gewissem Sinne geblendet. Nun, was der Paulus hier erlebt hat, als er noch Saulus hieß und hier Saul genannt wird, das war nochmal eine ganz andere Art von Blenden. Dieses gleißende, strahlende, extrem helle Licht blendete ihn so sehr, dass er 3 Tage geblendet, sprich blind war. Er konnte 3 Tage dann gar nichts sehen. Jetzt könnte man sich fragen, ja gut, war das denn auch so vielleicht morgens in der Dämmerung? Nein, nein, es war mittags. Also die Sonne strahlte kräftig und dieses Licht war nochmal deutlich, deutlich, deutlich kräftiger. Und deswegen heißt es, dass er dann zu Boden stürzte. Nun, wir wissen aus dem Text, dass dieses Licht jetzt irgendwie kein zufälliges Naturphänomen war, wenn es das denn überhaupt gibt, Naturphänomene. Ja, die gibt es natürlich, aber ich finde den Begriff Schöpfung eigentlich auch nicht schlecht. Wenn wir Natur sagen, ist es auch die Schöpfung, oder? Ist es nicht so? Ist der Begriff nicht Natur auch schon so ein bisschen so eine Säkularisierung? Na gut, das ist ein anderes Thema. Aber wir glauben ja an den Schöpfer. Und dieses Licht war sicherlich keine Spiegelung, kein Polarlicht, kein außergewöhnliches Licht, sondern das war der Wille Gottes. Und das war Christus selbst. Wir feiern ja jetzt in diesen nächsten Wochen das Kommen Jesu in diese Welt, wie Andreas das auch schon sehr schön eingeleitet hat heute. Und es ist immer gut, den ganzen Christus vor Augen zu haben. Den, der aus Liebe kam, den, der aus Liebe starb, den, der aus Liebe auferstand und den, der aus Liebe jetzt regiert. Nun, dieses Licht gegenüber dem Paulus, man kann sich ja fragen, so, warum war das eigentlich nötig? Warum musste das sein? Ist das nicht schon eine Art von Gewalt? Nun, nein, es hat Paulus nie so bewertet, dass ihm Gewalt widerfahren ist, obwohl er stürzte. Ich möchte in der Apostelgeschichte mit euch so ein bisschen zurückspulen und mich fragen, ob hier nicht sogar ein Zusammenhang besteht zu etwas, was kurz vorher geschah, wenn wir mal so ein Kapitel zurückgehen, wenn wir mal so ein paar Kapitel zurückgehen, ob hier nicht ein Zusammenhang besteht zwischen dem, was Jesus hier tut, der Auferstandene, mit seinem grellen Licht gegenüber Saulus, Paulus, und dem, was vorher geschah. In Apostelgeschichte 7, das ist nicht lange davor, wissen wir, dass ein Mitarbeiter, ein Diakon, ein Evangelist der ersten Gemeinde gesteinigt wurde. Sein Name war Stephanus. In Apostelgeschichte 7, Vers 55 heißt es, er, und damit ist dieser Stephanus gemeint, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Nun, was ist der Zusammenhang unseres Ausgangstextes und dieses Textes? Der Zusammenhang ist, dass jemand mitverantwortlich war, führend, leitend war in dieser Steinigung, und das war der Saul, der Saulus. Der Saulus war ein sehr religiöser Mensch, er war Jude, er wollte Gott dienen, er war überzeugt von den Schriften des Alten Testamentes, aber von einer Sache war er nicht überzeugt, dass Jesus der Messias ist. Er wollte Gott dienen und er tat es von ganzem Herzen, aber in einem blinden und wütenden Eifer mit einer Gewalttätigkeit, sodass er hier bei dieser Steinigung maßgeblich dabei war. Wer das nachlesen will, das ist in dem Umfeld des ganzen Textes zu entdecken. Stephanus starb, und wenn wir mal noch ein bisschen weiter zurückgehen, in Apostelgeschichte 4, da sehen wir, dass die Gemeinde damals schwere Verfolgung erlitt. Die Gemeinde noch irgendwie ganz frisch, so von Pfingsten herkommend, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mutig von Jesus wurde bezeugt, und dann geschahen auch Wunder und dann gab es richtig Druck, sowohl vom Staat auch, als auch von religiösen Führern, von lauter Menschen, die Jesus nicht erkannt haben, nicht als Messias erkannt und anerkannt haben. Und die Gemeinde, sie hat gebetet in dieser Zeit, ja, als sie aber freigelassen waren, hier geht es um Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren. Sie verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme und sie beteten, Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat und alles, was da drin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Und das Gebet geht so weiter. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Gegen Gott, gegen den Gesalbten, gegen den Messias, gegen den Christus. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus, also sowohl staatliche, säkulare Führer, Politiker, könnten wir sagen, Regierungen, Pontius Pilatus eben, und wir wissen auch, die religiösen Führer der damaligen Zeit haben sich dagegen aufgestellt. Sie wollen verhindern, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Nun, was soll jetzt dieser Rückblick? Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung dieser Predigt, ob hier nicht ein Zusammenhang besteht, dass der Saulus, der so wütet gegen Jesus, weil er den Messias einfach nicht erkannt hat und nun hinter den Christen hinterher ist, hinter dieser frischen Bewegung des Geistes, der Bewegung, die Jesus liebt, und die beten, Herr, hilf uns. Die Gemeinde hatte verstanden, dass diese Gewalttätigkeit, und wir können lesen, dass der Saulus, der ist in die Häuser eingedrungen von den Gläubigen. Ja, das ist das, was wir heute auch lesen, Open Doors, AVC, verfolgte Christen in dieser Welt. Das geschieht in dieser Zeit, dass Glaubensgeschwister von uns, gläubige Menschen verfolgt werden, dass man ihnen Gewalt antut, dass man Häuser enteignet, dass man sie foltert, dass man sie umbringt. Das passiert heute auf dieser Welt und das passierte damals. Und was hat die Gemeinde gemacht? Sie hat gebetet, Herr, sieh das doch an. Wir wollen nicht mit gleichen Mitteln zurückschlagen. Wir wollen nicht die Schwerter zücken. Wir wollen nicht die Ohren abschlagen, so möchte ich es mal sagen. Denn diese Lektion mussten ja die ersten Jünger auch lernen direkt von Jesus. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mit diesen Methoden arbeiten wir nicht. Unsere Waffen sind ganz andere. Unsere Waffen sind die Liebe und das Zeugnis, eventuell bis zum Märtyrertod, Blut Werkzeugen und unsere Waffen sind die Wahrheit, das Wort Gottes und unsere Waffe ist das Gebet. Und das hat die Gemeinde gemacht. Sie hat gebetet, sie hat sich gewandt an den, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie haben sich gewandt an den, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, mit der Botschaft der Liebe, mit der Botschaft der Bereitschaft, alles zu geben, um Herzen zu erobern. Und das fasziniert mich ja so, auch an uns als Christen, dass unsere Botschaft die Botschaft der Liebe ist, auch wenn das ganz schön hart sein kann, auch wenn das eben Leiden beinhaltet, auch wenn das eben bedeutet, dass wir nicht die Strahlemänner in dieser Welt sind, nicht die, wo alles groß ist und wo alles glänzt, sondern wir sind die Menschen, die sagen, wir kennen Jesus und wir folgen ihm und seinem Weg. Und sie haben gebetet und ich sehe einen Zusammenhang darin, dass Christus sich nun dem Paulus offenbart, dem Saulus. Er offenbart sich ihm. Er kommt völlig übernatürlich, völlig überraschend und konfrontiert Saulus mit sich selbst. Nochmal unser Text. Als er nun nach Damaskus unterwegs war, also der Saulus, Paulus, der hier unterwegs ist, der ist nach Damaskus unterwegs, er will weitere Christen verfolgen. Ja? Er ist die ganze Zeit unterwegs in dieser Mission, wir wollen die Christen verfolgen, wir wollen sie ausmerzen, diese Bewegung darf es nicht länger geben, das ist ganz schlimm. Er ist unterwegs, er hat einige Gefährten, die mit ihm sind und er ist hier in voller Rage unterwegs. Und auf diesem Weg, er hat die Stadt schon fast erreicht, plötzlich dieses grelle Licht, das sie von allen Seiten umgibt, ein Glanz, er stürzt zu Boden und er hört eine Stimme, die zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Boah, warum verfolgst du mich? Es ist so viel drin in dieser ganz einfachen Aussage von Jesus. Jesus jetzt zu Rechten des Vaters. Jesus jetzt der Sieger. Jesus jetzt, der seine Gemeinde natürlich liebt. Jesus, der mitgelitten hat, als Stephanus gesteinigt wurde. Stephanus sah den Himmel offen, er sah Jesus. Jesus, der mitgelitten hat mit all den anderen Gläubigen, die damals verfolgt wurden, die, wo Menschen eindrangen in ihre Häuser, in ihre Privatsphäre, ihnen schweres Leid antaten. Christen auf der Flucht, das war damals auch. Von Jerusalem unterwegs und irgendwo anders hin. Jesus identifiziert sich komplett mit seinen Brüdern und Schwestern, wie er es mal gesagt hat. Er hat gesagt, wer sind meine Brüder und meine Schwestern? Die, die den Willen Gottes tun. Das sind meine Brüder und meine Schwestern. Jesus identifiziert sich komplett mit der Gemeinde Jesu. Er identifiziert sich komplett mit uns. Können wir das überhaupt glauben? Da haben wir wieder diese gewaltige Liebe. Wenn man schon ein bisschen länger in Gemeinde unterwegs ist, dann weiß man, oh, da gibt es ja die Probleme und jenes und das ist nicht so gut und oh, da gibt es das und jenes und Unversöhnlichkeiten und Verletzungen und hinterm Rücken reden und also Gott sei Dank nicht nur das, aber es gibt es auch. Ich mag diesen Bibelvers aus dem Hebräerbrief, wo es mal heißt, Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und Schwestern zu nennen. Er schämt sich nicht. Er steht total zu uns. Er steht zur Gemeinde Jesu. Er ist irgendwie kein Unternehmensberater, der sagt, mal die Kennzahlen anschauen, das reicht nicht mehr. Den Laden machen wir jetzt dicht. Nein, nein, nein. Jesus steht zu seiner Gemeinde. Und wenn er zur Gemeinde steht, heißt er steht zu dir und er steht zu mir. Das, was andere der Gemeinde antun, das berührt ihn. Das berührt ihn. Das lässt ihn nicht kalt. Das berührt ihn. Es sind ja auch Erfahrungen, die wir machen, wenn wir in Not, in Druck, wenn wir Jesus bitten. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht erlebt, dass er sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit oder für dich bin ich heute nicht da. Er ist doch da. Gut, manchmal haben wir vielleicht das Problem, dass wir genug runterfahren müssen und unser Herz wirklich bereitet sein muss. Aber Jesus ist da, er identifiziert sich mit der Gemeinde. Wer die Gemeinde verfolgt, der verfolgt nicht nur die Gemeinde, der verfolgt Jesus. Unglaublich. Und Jesus ist auferstanden. Er ist mächtig. Er konfrontiert den Feind der Gemeinde mit sich selbst. Er konfrontiert ihn. Und das finde ich jetzt das andere ganz Gewaltige in diesem Text, ganz gewaltig in diesem Text. Ich weiß nicht, ich spüre, dass ich sehr, sehr weit noch entfernt bin von dem, wie Jesus ist. Wir sind ja alle irgendwie auf dem Weg als Gläubige, wir nennen das Nachfolge und Jüngerschaft, wir wollen Jesus ähnlich werden. Aber ich kann euch ja mal sagen, was meine Reaktion gewesen wäre. Mit so einer Power, wie Jesus hat, okay, hier den Saulus, den müssen wir stoppen. Der macht ja der ganzen Gemeinde das Leben schwer. Menschen leiden, Menschen sterben. Saulus, dir geschehe, was du getan hast. So, das wäre so ein Satz, den fände ich logisch, fände ich richtig. Ja. Was du ausgesät hast, musst du jetzt empfangen. Ja. Und dann kommen die Steine vom Himmel und dann ist er auch gesteinigt, ruckzuck geht das. Klingt jetzt komisch, ne? Aber ich finde das so gewaltig, wie Jesus ist. Jesus identifiziert sich mit der Gemeinde und Jesus gibt Paulus, dem Saulus, eine neue Chance. Hat so einer eine neue Chance verdient? Hat der eine neue Chance verdient? Was der Gemeinde angetan hat? Boah. Jesus, der Auferstandene, konfrontiert ihn. Er spricht ihn an mit Namen. Eine Sache habe ich in der Vorbereitung nicht hingekriegt, ganz ernst, kann mir jemand mal helfen. Ob Saul irgendwie eine Art Kosename für Saulus ist, also ich weiß das nicht. Saul ist ja eine Kurzform von Saulus. Und er war ja der Saulus von Tarsus, also das war ja sein kompletter Name. Naja, wie auch immer. Er spricht ihn an, er spricht ihn zweimal an und er stellt ihm eine Frage. Interessant. Jesus haut nicht drauf, obwohl das doch sowas von gerecht und fair gewesen wäre. Er spricht ihn an mit Namen, zweimal sogar, und stellt ihm eine Frage. Er eröffnet ihm einen Horizont. Unglaublich. Diesem Gewalttäter, diesem Mörder, diesem Verfolger der Gemeinde. Was für eine Liebe. Und ich habe darüber nachgedacht, so dieses gleißende Licht, ja, was ihn zunächst geblendet hat, so. Das war jetzt keine nette Adventskerze. Ja. Davon wäre der Saulus nicht geblendet worden. Dann wäre er auch nicht da gestürzt. So, da, oh, schönes Licht. So. Nein, nein, das Licht war schon sehr krass. Das war die Macht Gottes. Aber die Stimme ist irgendwie die Liebe Gottes. Also irgendwie ist hier beides. Es ist die Macht Gottes, er wird konfrontiert mit der Macht Gottes, aber die Stimme scheint mir die Liebe Gottes zu sein. Ja? Weil die Stimme, die Aussage, die wäre sonst eine andere gewesen, so wie ich das ja eben schon mal versucht habe anzudeuten. Da ist die Liebe. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es gibt ja heute diese verschiedenen, oder schon lange diese verschiedenen Glühbirnen, die man kaufen kann, und LED-Lichter, die auch wirklich klasse sind, werden nicht so heiß wie Halogenlampen, sind trotzdem sparsam. Ja. Und dann gibt es ja diese LEDs, ja, die sind aber nicht so schön, weil es so ein kaltes Licht. Ne? Aber hat man ja weiter geforscht, und heutzutage gibt es ja auch viel LED so mit dem warmen Licht. Und ich habe so gedacht, ja, hier ist wirklich so beides. Hier ist schon das grelle Licht, aber hier ist auch das warme Licht, dann dadurch, dass Jesus sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also dieser Mörder, dieser Gewalttäter, dieser Verfolger der Gemeinde, er wird beschenkt mit der Liebe von Christus. Ihm wird ein Horizont eröffnet, er wird mit Namen angesprochen. Wisst ihr, mit Namen angesprochen zu werden, das tut ja immer gut, oder? Man ist nicht anonym, man ist nicht einer in der Masse. Und ihr könnt das mal in der Konkordanz gucken oder in euren Apps, im Handy oder so, mal die Suchfunktion, ja, Namen. Und das ist so erstaunlich. Aus Zeitgründen bringe ich das jetzt nicht alles, aber wie oft es heißt, und Gott kennt dich mit Namen. Das heißt, du bist ihm persönlich bekannt. Du bist nicht einer in der Masse, sondern du bist ihm persönlich bekannt. So ist das. Gott kennt dich ganz persönlich. Ich weiß nicht, ob das gerade eine frohe Botschaft für dich ist oder ob das eine Botschaft ist, wo du sagst, oh, dann will ich mich aber mal eben verstecken. Doch er kennt dich mit Namen, er kennt jeden mit Namen. Von Jesus heißt es, dass er seine Gemeinde, seine Schafe hütet und dass er sie führt und dass er sie alle mit Namen kennt. Saulus stürzte zu Boden. Tief gefallen, hell erleuchtet. Tief gefallen. Ich möchte das auch irgendwie als eine Metapher, als einen Vergleich benutzen. Tief gefallen, hell erleuchtet. Das ist ein Geheimnis. Aber nicht wenige bezeugen, dass sie gerade in den Zeiten, die schwer sind, so möchte ich das mal deuten, tief gefallen. In den Zeiten der Herausforderung, vielleicht in Zeiten der Krankheit, der Arbeitslosigkeit, des Partners, den man sich wünscht und nicht findet, und dem kranken Kind, dem Verlust von irgendetwas. Dass gerade in solchen Zeiten immer die Chance da ist, dass jetzt das Licht Gottes strahlt. Wahrscheinlich nicht unbedingt so, wie es da war, denn das war nun wirklich ein gewaltiges Phänomen und auch das Umstehende auch davon betroffen waren und dieses Licht sahen. Aber doch irgendwie, dass das Licht in unsere Herzen kommt und dass wir Licht empfangen von Christus in unseren Herzen, was uns verändern und verwandeln will. Nun, die Geschichte von Saulus zu Paulus ist wirklich eine der herausragendsten überhaupt. Und was wir daran erkennen können, ist, dass Gott einen Plan hat. Und wir können auch erkennen, dass aller Widerstand gegen die Gemeinde Jesu letztlich nicht gewinnen wird. Hier hat Christus ganz deutlich gemacht, ja, die Gemeinde ist auch berufen zu leiden, aber ich bin an ihrer Seite und ich werde mich darum kümmern und ich habe meine Zeitpunkte. Und für Saulus war das plötzlich. Für Jesus war das nicht plötzlich. Die Gemeinde hatte gebetet. War das jetzt das Gebet der Gemeinde oder war das der Wille Gottes? Ja, das ist ja auch so ein Geheimnis. Das geht doch ineinander über. Passiert etwas, weil wir beten oder beten wir, weil Gott uns motiviert hat? Das geht doch ineinander über. Das ist doch der Wille Gottes, der mit uns in Partnerschaft diese Erde verändern will. Und wir sind unterwegs und alle Ehre gehört Gott, aber er bezieht uns ein durch unser Gebet. Und wird es erhört? Ja, nicht immer so schnell, wie wir vielleicht denken. Der Stephanus ist erst noch mal gestorben. Ich weiß nicht, wie die Christen damals damit umgegangen sind. Sie haben gebetet, dann ist der Stephanus trotzdem gestorben. Aber ich glaube, sie hatten schon eine sehr große Tiefe in ihrem Glauben, dass sie wussten, sogar wenn es Märtyrer gibt, sogar wenn Menschen sterben, das wird Jesus nicht stoppen. Das geht weiter. Wir folgen Jesus und wenn es sein muss, bis in den Tod. Ja, und dann dieses Geheimnis, dass er den Saulus, dass er ihn nicht vernichtet, wäre eine Kleinigkeit für ihn gewesen. Also dieses grelle Licht übrigens, das war so krass, dass er zu Boden stürzte, 3 Tage blind war, aber es wäre eine Kleinigkeit gewesen für Jesus, am Regler noch ein bisschen mehr zu drehen. Und dann wäre er gleich tot gewesen. Kein Problem für Gott. Das heißt im Timotheusbrief mal, dass Gott in einem für uns unzugänglichen Licht wohnt, das kein Mensch ertragen kann, der noch im Leib ist, der noch körperlich unterwegs ist. Ja, da ist für uns jetzt deswegen ja auch noch eine Grenze gesetzt. Wir können Gott noch nicht komplett sehen und erleben und erfahren. Komplett geht noch nicht, weil wir würden sterben und deswegen macht er das nicht, weil wir noch im Körper sind, im unzugänglichen Licht. Aber hier hat Jesus ein bisschen davon gezeigt, und das war schon so viel, dass er vom Pferd fiel. Ja, ist er jetzt eigentlich vom Pferd gefallen? Ich weiß, da gibt es immer so die Schlauberger, aber da steht gar nichts vom Pferd. Das stimmt, das steht da auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ein herausragender Prediger des letzten oder vorletzten Jahrhunderts, Charles Spurgeon, der hat mal gesagt, Paul was a great man and I have no doubt that on the way to Damascus he rode a very high horse. But a few seconds suffice, wie heißt das? Bitte? Sufficed. Okay. Sufficed to alter the man how soon God brought him down. Also ich versuche mal zu übersetzen. Paulus war ein großer Mann, großartiger Mann, ein großer Mann. Und ich habe keine Zweifel, dass er auf dem Weg nach Damaskus ein sehr hohes, also großes Pferd geritten hat. Aber ein paar Sekunden genügten, nicht um diesen Mann zu altern, also to alter ist, glaube ich, zu verändern, ne? Ja, to alter, der ist nicht gealtert in dem Moment, sondern der wurde extremst verändert in diesem Moment. To alter the man, how soon God brought him down, wie schnell hat Gott ihn runtergebracht? Runtergebracht. Von dem hohen Ross, da haben wir doch auch so eine Redewendung im Deutsch. Der ist von seinem hohen Ross runter. Was ist das eigentlich, wenn wir das so sagen? Naja, das sind die Menschen, die so umhergehen und die Nase ist immer ein bisschen höher. Das sind so die kriegen das immer hin, die schaffen das immer. Das sind die Erfolgreichen, die Siegreichen. So war auch Saulus. Ich krieg das schon hin. Der hat sich die Genehmigung geholt, die Briefe. Der war auf seiner Mission. Tief gefallen. Wie ist das in unserem Leben? Keiner von uns möchte tief fallen. Und doch gibt es Grenzerfahrungen, gibt es Schwierigkeiten, gibt es Versagen? Will Gott das? Na, nicht sein eigentlicher Wille. Und doch ist es irgendwie ein Geheimnis, dass durch diese Erfahrungen Herzen verändert werden. Durch diese Erfahrung werden Herzen verändert. Ich habe es genannt, tief gefallen, um Christus empfangen zu können. Irgendwie hat der Saulus das nötig gehabt. Ich meine, Christus wurde ja schon gepredigt. Der war ja hinter den Christen hinterher. Warum? Weil die ja Christus predigten. War ja nicht so, dass er jetzt plötzlich mit Christus konfrontiert wurde, in dem Sinne, dass er noch nie von dem gehört hatte. Das war ja nicht der Punkt. Plötzlich war natürlich das Licht und dann fiel er vom Pferd. Aber plötzlich war nicht die Botschaft für ihn, sondern die hatte er gehört. Und sein Herz hatte sich beständig geweigert, das zu glauben. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Gott hat gesagt, den möchte ich. Sogar ein auserwähltes Werkzeug, wie man dann, wenn man die Biografie von Paulus, und da haben wir ziemlich viel im Neuen Testament, wenn man das mal studiert und liest, wow, welch eine Berufung. Und Gott hat ihn konfrontiert mit sich selbst, tief gefallen. Dieser Mann ist zerbrochen in diesem Moment. Woran ist er zerbrochen? Der ist zerbrochen an seiner eigenen Stärke. Daran ist er zerbrochen. Da hat er gemerkt, boah, das war komplett falsch. Was für ein krasser, tiefer Fall, der aber im Zusammenhang damit stand, dass er hell erleuchtet wurde, zunächst mal geblendet, aber dann hell erleuchtet in seinem Herzen das Licht Christi, dass der Sohn Gottes sich ihm offenbarte. Wenn man das dann weiterliest, und da haben wir nicht die Zeit zu, dann lesen wir, dass er sagt, mein Herr. Also er sagt, mein Herr, jetzt zu diesem Jesus, sagt er, mein Herr, den er vorher verfolgt hat, den er nicht haben wollte. Tief gestürzt, tief gefallen, um Christus empfangen zu können. Was für eine radikale Änderung. Ich finde, das kann uns Mut machen, wenn wir für Menschen beten, die nach wie vor total verschlossen sind gegenüber dem Zeugnis von Jesus. Gott kann. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie oft man sich wünscht, Herr, du kannst dem so ein Damaskus-Erlebnis schenken. Ja, das ist unser Wunsch und der Wunsch ist doch gut. Ob das nun so abläuft oder wie auch immer. Aber das Ziel, dass Menschen das Licht von Christus in ihrem Herzen empfangen und glauben können, ja, das ist möglich. Und das ist möglich bei so einem Dickschädel, in so einer Arroganz und eigenen Stärke und Gewalttat, der sich gegen Christus stellt, das ist möglich, dass so ein Mensch Christus empfängt. Und es ist und bleibt unsere Aufgabe, dass wir Christus empfangen. Ja, aber habe ich das schon bei meiner Bekehrung? Ja, das ist ja auch wunderbar, das war ja der Start. Aber das Ziel ist für uns als Gläubige, dass wir immer wieder Christus empfangen. Ja, weil der weg ist? Nein, nein, der ist ja da. Das weiß ich ja, der ist ja in unseren Herzen. Aber dass wir ihn noch mehr erkennen und dass wir ihm noch mehr Raum geben. Ich merke so, man muss sich innerlich doch immer wieder nochmal sagen, wenn man so, wie lange bin ich jetzt Christ? Bald 30 Jahre. Manche von uns sind noch länger Christ. Dass man denkt, naja, kenne ich alles schon. Aber ich kenne Christus noch nicht komplett. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr. In Galater Kapitel, ich glaube eins, das fehlt dir, ab Vers 13 heißt es, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Interessant übrigens, Überlieferung meiner Väter. Traditionen des Judentums, die nicht deckungsgleich waren mit dem Alten Testament. Na gut, aber einem übermäßigen Eifer. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. So deutet Paulus das selbst, einige Zeit später. Er sagt, boah, das war schon der Plan Gottes. Das war der Plan Gottes. Und dann traf mich die Gnade. Die Gnade traf mich so doll, dass ich vom Pferd gefallen bin und zu Boden stürzte, ja. Ich glaube, C.S. Lewis war es, der mal gesagt hat, oder ein Buchtitel, die harte Gnade. Die harte Gnade. Da denken wir oft so, Gnade ist für uns immer so, ach, ist nett, ist schön, ist auch schön, so ein bisschen Gnade noch dazu in meinem Leben, hätte ich gern. Aber es gibt auch die harte Gnade. Das war die harte Gnade, aber es war Gnade. Definitiv hat Paulus das als Gnade empfanden und empfangen und da drin gelebt. Gnade von Gott, das war so gut, dass der mich vom Pferd gehauen hat und ich auf den Boden krachte. Manchmal brauchen wir harte Gnade. Es hört sich fast wie ein Widerspruch an, aber so Dinge, wo wir auch vielleicht plötzlich in unserem Leben denken, so boah, jetzt bin ich gegen die Glastür gelaufen. Dinge, die wir nicht haben kommen sehen. Und wenn wir es dann schaffen, nicht bitter zu werden darüber, sondern zu sagen, okay Gott, du bist ja in meinem Leben. Was hast du? Willst du mir was sagen? Vielleicht hören wir dann auch einen Satz. Ja, vielleicht hören wir dann, Carsten, Carsten. Warum das und das? Ich möchte uns ermutigen damit. Zum einen, dass wir wirklich uns der Kraft und Allmacht Gottes anvertrauen und dass wir neuen Mut schöpfen, auch für unsere Gebete. Für andere Menschen. Und dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er uns so eine Deutung geben kann. Auch für Herausforderungen in unserem Leben oder im Leben von anderen Menschen, dass wir sagen, okay Herr, bitte sprich zu mir. Stell mir doch auch Fragen, so wie dem Saulus. Ich will dir mein Herz hingeben. Mein Herz soll empfänglich sein. Mein Herz will weiter verwandelt werden. Und wenn ich noch irgendwo auf dem hohen Ross bin, okay Herr, ich erlaube dir, auch wenn ich Angst habe, was dann passiert, aber ich erlaube dir, bring mich von meinem hohen Ross, von dieser ganzen Unabhängigkeit, von diesem Stolz, von diesem, ich kann das alleine und ich will das alleine und ich brauche keine Hilfe und wie stolz sich alles so äußert. Ja. Erlaub Gott das. Hast du den Mut, das Gott zu sagen? Ja. Ich glaube, dann macht er auch was. Vielleicht auch eine harte Gnade. Aber das Ergebnis ist natürlich fantastisch. Das Ergebnis ist fantastisch. Und ich weiß, dass solche Dinge auch auf dem Weg des Glaubens noch passieren. Und wir brauchen dann diese Brille, diese Deutung, diese Hilfe. Herr, so im ersten Moment gibt es eigentlich immer erstmal eine Reaktion. So, nein, und was soll das? Aber wenn wir durch diese Phase durchkommen, sagen, okay, Herr, sprich zu mir. Kann gewaltige Veränderungen in unserem Herzen passieren, eine Öffnung unseres Herzens für weitere Dimensionen und Perspektiven von Jesus und seinem Reich und seinem Plan mit unserem Leben. Ist der Plan deines Lebens eigentlich in Gottes Hand oder ist das dein Plan? Nur mal so eine Frage. Just think about it. Denk mal drüber nach. Gib doch den Plan deines Lebens in Gottes Hand. Das ist immer besser. Ja, aber was wird dann passieren? Ja, weiß ich auch nicht. Aber der Plan Gottes wird sich erfüllen und du wirst Christus erleben und Christus mit dir und Christus in dir und Christus durch dich. Es gibt nichts Größeres. Er ist da. Er will dich. Er sagt, Christa, Christa. Schön, dass du da bist. Ja? Er sagt ja nicht, warum verfolgst du die Gemeinde? Du bist ja hier, du liebst ja die Gemeinde. Du betest für die Gemeinde. Kannst du das persönlich nehmen, das Wort? Kannst du mal so innerlich vielleicht deinen Namen einsetzen? Mach das mal. Christus ist da. Ganz persönlich. Amen.